beschreibt das einen Mann oder ein Pferd?
Gefühl wird jeder Fetisch bedient.
Ich wusste gar nicht, dass Männer kochen können.
Seine stolze Männlichkeit war nur zu bereit.
Das ist so ein manipulativer
Arsch. Langschwert. Robert.
Schwestern der Lust.
Ihre Brustspitzen verhärteten sich.
Dann lässt sie einfach bei der Rausschätzung stehen.
Keine Erklärung für ihr Verhalten.
Predigt deines Vaters war sehr bewegend.
Die Krone liegt wieder bei dir. Das heißt die schlimmsten Sachen.
Schundromanschmökern. Ein Podcast von den Kuchenkatzerl.
Hallo.
Hallo, hallo, hallo.
Ich starte mit einer Frage, die gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Wie war die Erotikmesse?
Wow.
Also ich kann ja was vorlesen, das ich geschrieben habe zur Erotikmesse, wenn du magst.
Ja.
Okay, cool. Ich hab's gleich.
Das ist gut geworden. Das hat sie auf der Busfahrt nach Hause geschrieben.
Genau. Also, insgesamt gebe ich dem Ausflug 7 von 10 Punkte. Es war eine nette abendliche Beschäftigung mit 2 bezaubernden Menschen. Von außen wurden wir vielleicht unter all den anderen glücklichen und unglücklichen Beziehungen als polygames Paar identifiziert. Die Besucherinnen waren durch die Bank recht normal, die Stände boten nicht viel Neues zu sehen und die Shows waren durch den Male Gaze auf die Welt gezeichnet. Kurze feministische Funken wurden schnell erstickt und ich glaube, die Lesben in der Lesbenshow waren gar nicht wirklich lesbisch. Was für ein Schock. Das Highlight war unser gemeinsamer Ritt auf dem größten Holzdildo der Welt. Außerdem haben wir uns alle zusammen ein Medium-Überraschungssackerl gekauft und ich habe ein Handdesinfektionsmittel und ein Fingervibrator abgestaubt. Der für Frauen gratis und für Männer 20 € teure VIP-Bereich, den ich alleine für die Gruppe inspizierte, war das Lowlight, das durch kalten Sex 2 gelangweilter Darstellerinnen glänzte, bei dem Frauen als unterwürfige Sklavinnen behandelt wurden. Die Darkrooms waren leer und die erwachsenen Männer ohne Zugang zu sich selbst oder realen Frauen vor dem Glory Holes verhielten sich wie Teenager, die sich gegenseitig anstacheln, etwas Unvernünftiges und Dummes zu tun. Untermalt von Musik, die man fantasielos mit Erotik assoziieren würde, wenn man vergessen hat, wie sich echte Gefühle anfühlen. Applaus aus der Box und. Naja, was soll ich sagen, wir hatten trotzdem Spaß.
Ja, voll schön, hey. Ja. Scheiße, Schönbrunn oder sowas.
Ja, wir
toller Ausflug.
Schau, das ist ein Foto von unserem größten Holzdildo.
Mach toll. Ich liebe auch, wie glücklich alle aussehen.
Ich find auch ein sehr süßes Foto von uns.
Ja, voll. Das ist jetzt unser neues Gruppenbild.
Süß. In einer wirklich komischen Gruppe. Das ist eine Gruppe, da sind Bernie und ich drin und der Thomas. Und mit dem machen wir immer nur komische Sachen.
Wir schauen uns zum Beispiel am 19. Paddington Bear 3 an. Paddington in Peru.
Das finde ich jetzt gar nicht so komisch.
Ich liebe halt Paddington Bear. Ich finde es so ein guter Film. Wirklich außergewöhnlich gut, möchte ich fast sagen.
Ja.
Gut. Jetzt passt sogar diese Erzählung fast ein bisschen zu meinem Buch. Ich stelle euch heute vor... Ich stelle euch heute vor Lockdown Love Sydney von den Autorinnen Polly Blossom und Tink Tarifa. Mhm. Und ich habe euch das Cover mitgenommen.
Oh, wow. Also ich fange mal unten im Bild an. Da sieht man einfach das Sydney Opera House in der Dämmerung schön beleuchtet. Und drüber, unverhältnismäßig groß, sehen wir eine Frau, die ein bisschen ausschaut wie Lindsay Lohan in ihren wirklich guten Jahren. Und sie hat so ein Fellpullover an und ihre Haare sollen messy sein, aber schauen dafür viel zu gut aus. Sie sind so absichtlich messy.
Mhm. So 2 Stunden gestylt messy.
2 Stunden gestylt messy. Und links und rechts sieht man 2 nackte oberkörperfreie Männer. Ich weiß nicht, ob sie ganz nackt sind. Ich glaube, da sieht man ein bisschen, dass sie Unterhosen tragen am unteren Bildrand, aber wer weiß. Und irgendwie schauen die 2 komisch dran. Ich finde besonders der Linke, der hat so einen Blick von, ich will eigentlich gar nicht hier sein, aber ich bin trotzdem hier.
Ich muss auch sehen. Oh ja, ich verstehe, was du meinst mit dem Blick. Ich finde auch die Lindsay Lohan-Beschreibung sehr passend von deiner Seite. Ja, ich weiß nicht warum, mir gibt es auch Loki ein bisschen Twilight, weil es irgendwie genauso gestellt ist wie die ganzen Cover, wo und sie in der Mitte ist und auf der einen Seite ist Edward und auf der anderen
links,
Seite ist...
Links ist Jacob und rechts ist Edward,
ja,
finde ich.
Ja, finde ich auch.
Er hat ja auch diesen unterwürfigen Hundeblick, der eine.
Ja, ja. Aber ich finde es urspannend, weil wir haben heute das erste Mal eine MFM-Menage-Roman-Story.
Ja, es ist prinzipiell im Buch genau das gleiche passiert wie bei euch mit der Sexmesse. Das ist ziemlich der gleiche Plot.
Ah. Das passiert, das ist ja auch was, was jeden Tag vorkommt und sich ganz natürlich ergibt, so wie es bei uns ja auch war.
Genau.
Mama, können Sie es jetzt so editen, dass wir das Sydney Opera House, dass wir ein Cover machen, wo halt unten ein Holzdildo ist und wir drauf sitzen? Das wäre schon noch irgendwie schön.
Sau lustig.
Oder wir lehnen uns ganz weit aus dem Fenster und nennen es Wien bei Nacht und nehmen Stephans Dom stattdessen.
Oder den Prater, das Riesenrad.
Urschön.
Ja, stimmungsvoll.
Gut, die Autorinnen haben auch gütigerweise eine Beschreibung von sich beiden tatsächlich online gestellt.
Toll.
Und Tink Tarifa beschreibt, Polly Blossom und ich schreiben zusammen sexy Romane. Auf den ersten Blick können wir kaum unterschiedlicher sein. Zwei Töchter, ich. Zwei Söhne, sie. Ein strubbeliger Pixie in ständig wechselnden Farben hier, lange Locken, immer ungefärbt dort. Mein Kleiderschrank voll zerrissene Jeans und schwarze Tops, bei ihr viel zu viele sexy Kleidchen. Aber ein, zwei Dinge haben wir dann doch gemeinsam. Genau wie unsere Heldinnen wählen wir gerne mal einen ganz eigenen Weg. Zwei moderne Nomadinnen, die mit ihren Familien die Welt erkunden.
Ich möchte diesen Text jetzt nochmal mit leichten Anpassungen vorlesen. Auf den ersten Blick könnten wir kaum unterschiedlicher sein. Keine Kinder ich, keine Kinder er. Blond gefärbte Haare auf beiden Seiten. Mein Kleiderschrank voller bunter Outfits. Sein Kleiderschrank auch. Beide hüpfen wir in Doc Martens durch die Welt. Selbstständig von Job zu Job, die wir dann doch oft gemeinsam machen. Aber ein oder zwei Dinge haben wir dann doch nicht gemeinsam. Ah, doch, haben wir dann auch gemeinsam. Okay.
Zum Beispiel unseren Männergeschmack.
Zum Beispiel unseren Männergeschmack. Zwei moderne Nomadinnen.
Auf dem Weg.
Die kinderlos die Welt erkunden.
Sauschön.
Urschön.
Großartig. Gut, und Lockdown Love Sydney beginnt mit diesem Satz. Es war einmal eine ziemlich heiße Meeresbiologin namens Noemi. Die fuhr mit ihrem Prinzen zur See und am Ende des großen Balles kniete er nieder und fragte die Fragen aller Fragen. Also, Noemi.
Können wir nur ganz kurz darüber reden, wie abgrundtief schlecht dieser erste Satz ist?
Das ist wirklich...
Der ist eine Katastrophe. Das ist halt literally ein Kinderabenteuer-Absatz.
Es war einmal eine heiße Meeresbiologin namens Noemi. Und der Satzstruktur schon, ja.
Der ist halt wirklich, der ist so schlecht, dass wenn ich ihn jetzt, ich mache es manchmal, wenn ich so in einem Lokal oder in einer Bar bin und da gibt es Bücher, dann nehme ich mir die immer, lese den ersten Satz und dann bewerte ich, wie gut ich den ersten Satz finde. Und der ist so schlecht, dass ich ihn wahrscheinlich gut bewerten würde, weil ich mir denke, so, das ist ein Satirewerk. Und ist gut Satire, also ist gute Satire, weil, ja.
Ja, dieser Stil ändert sich tatsächlich ein bisschen während des Buches und es gibt unterschiedliche POVs von eben der Noemi, also dem sexy Meeresbiologin und den Love Interests. Aber ja, hin und wieder werden einfach genau solche Sätze gedroppt.
Aber das heißt, es gibt dann Kapitelüberschriften mit ihr Namen und dann auch mit Lover Nummer 1 Namen und Lover Nummer 2 Namen.
Bingo!
Wow! Ist ganz anders. Guck ich ja schon. Ganz anders als alle Bücher.
Genau, Noemi ist Australierin und kommt aus relativ armen Verhältnissen. Ihre Eltern mussten immer recht viel arbeiten und sie hat dann die Uni besucht, um Meeresbiologin zu werden und hat aber hier die ganze Zeit von den Eltern unterstützt werden müssen. Und die Hoffnung dieser ganzen Familie ist natürlich ein reicher Ehemann. Deswegen hat sie auch bei ihrer Mutter eine Prinzessinnenausbildung absolviert.
Da gibt es einen Film mit Selena Gomez.
Es wird auch nicht beschrieben, was diese Prinzessinnenausbildung ist, deswegen fügen wir hier einfach diesen gesamten Selena Gomez-Film ein. Weil
Referenz.
Keine Ahnung, was es bedeutet.
Da gibt es eine Akademie und da lernen die, wie man nobel ist.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Also wie man mit ganz viel Besteck umgeht, richtig und sowas, gell? Und wie man mit hohen Schuhen geht.
Mit Büchern auf den Kopf.
Ja.
Essentiell für jede Prinzessin. Diese Prinzessinnenausbildung hat dann dementsprechend auch gefruchtet und sie lernt einen reichen chinesischen Milliardärssohn namens Robert kennen,
aha,
der sie auf eine Luxusjacht einlädt. Robert, sehr spannender Charakter eigentlich, hat ein perfektes Auftreten. Er überhäuft sie mit Geschenken. Er trainiert täglich Kung Fu. Diese Infos wurde regelmäßig in dem Buch erwähnt. Und er riecht nach nichts.
Ja, aber ich finde, dass er so regelmäßig Kung Fu macht. Das ist ein Sport, der sehr auf den ganzen Körper geht. Die wollen uns sagen, er ist definiert und hat einen guten Körper. Er schaut auf sich. Und obwohl er so viel Sport macht, riecht er nicht.
Ja.
Ja.
Ist besser, als er riecht schlecht.
Ja.
Absolut.
Hat einen Nabel.
Aber einen Nabel hat. Das wird nicht explizit erwähnt.
Warum?
Das ist ein Alien.
Er hat Narben. Ja, schwieriger Kindheit und so. Und prinzipiell liebt sie ihn. Er redet aber hauptsächlich über das Geschäft. Und sie beschreibt das folgendermaßen.
Nein, nur eine Frage. Was heißt denn bitte?
Prinzipiell
liebt sie ihn. Das ist eher so, prinzipiell kann sie leiden.
Ja.
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich bin mir da manchmal auch nicht so sicher.
Also, sie beschreibt. Das Gespräch dreht sich wie an jedem der letzten Abende um Bitcoins. Noemi hatte keine Ahnung, wie man Unmengen von Geld digital bewegte. Sie hatte ja noch nicht mal echtes Geld zu bewegen und fand das, um ehrlich zu sein, auch schrecklich langweilig.
Me. Relatable, danke, Noemi. Ich würde, glaube ich, alles lieber machen, als mit einem Crypto-Bro ein Abenddate verbringen.
Ja, und auf dieser Luxusjacht stellt er die Fragen aller Fragen, ob sie ihn heiraten möchte. Jetzt frage ich euch, was ist ihre Antwort? A, ja, aber ohne Ehevertrag. B, ich muss aufs Klo. Und C, sie hustet und verwandelt sich plötzlich in einen Zombie.
Bitte lass es C sein. Bitte lass es C sein.
C wäre wirklich gut. Und überraschend auch. Was sieht man am Cover noch nicht?
Ja, na. Sie muss aufs Klo und gibt dem Original keine Antwort und rennt raus. Sie rennt aufs Deck, ist total gestresst. Das Problem ist nur, sie kann in den nächsten Tagen dieses Schiff nicht verlassen, wegen einem globalen Virus, den Sapporo-Virus. Und deswegen dürfen sie den Hafen nicht anfahren und sind in einer Quarantäne. Und sie weiß, sie wird jetzt einfach die nächsten Tage diese Frage beantworten müssen und kann aber nicht gut damit umgehen.
Aha, und sie liebt ihn ja prinzipiell schon. Warum ist das dann jetzt so eine schwierige Entscheidung?
Weil wenn sie ihn prinzipiell schon liebt und ihre Familie einen Gefallen tun will, dann haben wir schon eine eindeutige Antwort.
Ja, eigentlich schon.
Sie liebt ihn halt nur prinzipiell.
Ah, kommen doch darauf zurück, ja.
Während sie auf dieses Deck rennt, hört sie zufälligerweise ein prekäres Gespräch von zwei Männern. Ich habe gleich die nächste Frage.
Aber es sind mehrere Leute auf dem Schiff. Ich dachte, die sind so ganz alleine auf dieser Nobeljacht.
Na, es ist so eine Luxus-Kreuzfahrt.
Ich liebe Kreuzfahrten. Ich liebe Kreuzfahrten. Nicht aus Umweltperspektive und auch aus sonst ganz wenigen Perspektiven, aber ich habe so eine wirklich völlig irrationale Begeisterungsfähigkeit für Kreuzfahrtschiffe.
Ich finde, das ist so out of character. Warst du schon mal auf einem Kreuzfahrtschiff?
Nein. Das ist eine richtig künstliche, grindige, schwimmende Insel. Und wenn das wo anlegt, dann kommen die Menschen wie eine riesige Welle aus diesem Schiff geschwappt und wie kleine Ameisen bevölkern sie dann diesen Landstrich und fressen alles nieder wie eine Plage und dann gehen sie wieder rein und fahren weiter.
Aber wärst du auch gerne auf einem Kreuzfahrtschiff?
Ich wäre schon gern zum Schauen auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich würde so ganz gerne so eine 5-tägige sarkastische Kreuzfahrt machen, wo ich die ganze Zeit nur mit so einem Notizbuch herumlaufe und mir aufschreibe, was ich so sehe. Würde ich schon gut finden.
Ich finde es urschön, dass du das gerade nochmal genau so gesagt hast, weil du hast es in der allerersten Folge Schundroman schmökern, hast du ein Buch vorgestellt, wo es um Kreuzfahrtschiffe geht, wo du aufs Wort genau diesen Absatz quasi genau gesagt hast, mit dieser riesigen künstlichen schwimmenden Insel und wie sie dann alles abfressen wie Ameisen und wieder wegfahren. Das ist absolut großartig. Ich finde es schön, dass manche Sachen, auch wenn sich viele Sachen in den letzten Jahren verändert haben, doch gleich bleiben.
Ah, oh, du wirst dieses Buch lieben.
Geht es mir um Kreuzfahrtschiffe, weil ich weiß noch, in heiße Küsse auf dem Schiff der Träume, da ist echt wenig um Kreuzfahrtschiffe gegangen. Da geht es nur darum, dass sie am Anfang das Schiff verpasst und dann nie wieder kommt es vor. Und ich war so, warum haben wir das Scheißding ausgesucht, wenn es halt gar nicht um Kreuzfahrtschiffe geht?
sie sind quasi das fast das ganze Buch über auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ja! Super.
Gut.
Du hast gerade so einen fokussierten Blick. Ich sehe, du freust dich wirklich ein bisschen. Das finde ich gerade ganz komisch. Ich verstehe, wo das herkommt mit dem bisschen out of character.
Seid so neidig, dass ich meine Nische gefunden habe.
Ja, ich wünschte, ich hätte was, was ich so leidenschaftlich mit großen und liebenden Augen anschauen kann, wie du ein Kreuzfahrtschiff.
Vielleicht solltest du so Kreuzfahrtschiff-Fotografin werden.
Ich habe mir das überlegt, ich schaue mir das regelmäßig an.
Entschuldigung. Großartig.
Wo schaust du dir das an?
Bei der AIDA. Die suchen regelmäßig welche. Aber das Problem ist, die nehmen niemanden, der das nur 2 Wochen machen will. Und ich weiß nicht, ob ich könnte committen für 2 Wochen. Mhm. Ich könnte unter Umständen committen für 3. Aber ich kann auf keinen Fall committen für 4 Monate.
Und wenn du das halt, wenn du dich für die 4 Monate meldest und dann kündigst in dieser Zwischenzeit?
Ich weiß nicht.
Ist schon wütend. Aber kriegt man dann gut zahlen?
Nein.
Oh.
Ich glaube, wenn du keine Wohnung hast zum Bezahlen und ungebunden bist, dann ist es okay, weil dann hast du halt keine Lebenshaltungskosten, du kriegst Essen und so dazu, dann ist glaube ich, eh ganz gut, was du kriegst. Aber sobald du zu Hause Sachen zahlen musst, ist...
Gut, okay. Auf jeden Fall rennt Noemi panisch auf das Deck und dort hört sie zufälligerweise ein prekäres Gespräch von 2 Männern. Mhm. Meine Frage an euch, was bereden diese 2 Männer? A. Die 2 hüten ein Geheimnis. Sie sind Geheimagenten, die das Meer retten wollen. B. Sie wollen jede Frau an Bord verführen und haben eine Wette am Laufen. Oder C. Sie haben den Virus nur erfunden, um alle auszurauben.
Alle 3 von den Ungarn. Sie sind böse Geheimagenten, die alle ausrauben wollen und alle Frauen verführen.
Und den Virus erfunden haben.
Ja, das Ablenkungsmanöver, damit man ruhiger ausrauben kann.
Ich glaube an die, ich glaube, dieses Buch, weil es ein MFM-Buch ist, ist sehr woke und deswegen ist es aware von der Klimakrise. Deswegen ist es für mich A.
Bingo!
Passt halt auch sehr im Job als Meeresbiologe.
Ja. Bei den 2 Männern handelt es sich wirklich um Geheimagenten. Zu einem Thiago, ein sexy Bademeister, der jedes Klischee eines Latinos erfüllt, das steht so im Buch. Mhm. Er hat kurze schwarze Haare, braune Augen, weiße Zähne und kann nicht tanzen.
Damit erfüllt er schon mal ein Klischee nicht.
Ja, ich wollte auch gerade sagen.
Ja. Ich habe das gelesen und habe gedacht, da habe ich mich gerade verlesen. Aber anscheinend ist das für die Autorin ein Klischee von Latinos, dass sie nicht tanzen können.
Aha. Oder er erfüllt alle Klischees außer das eine und deswegen hat sie uns noch hingeworfen, dass er nicht tanzen kann.
Mhm. Ja.
Und das war irgendwie zu lang zu schreiben. Und er erfüllt alle Klischees über Latinos außer eines.
Ja. Ja, und der 2. ist Finn. Sie teilen sich tatsächlich nur das Sixpack. Sonst ist er ein sexy Kellner, hat blonde Haare und kommt aus der sexy Gegend Hamburg.
Mhm.
Genau, und es wird im Buch 1000-mal erwähnt, dass beide ein Sixpack haben.
Mhm. Das ist ja auch wichtig. Ist das ihre wichtigste Charaktereigenschaft?
Ja, das und dass sie tatsächlich diese Geheimagenten sind.
Mhm.
Die 2 Aktivisten bzw. Geheimagenten sind von Ocean Peace und wollen aufdecken, dass der böse Robert Giftmüll entsorgt und eben diese Kreuzfahrtschiffe dadurch missbraucht.
Mhm.
Warte mal, wer ist Robert? Ist das ihr Verlobter?
Genau, der nicht riecht.
Der nicht riechende Kung-Fu-Mann. Er ist der perfekte Bösewicht, doch. Entschuldigung, er ist reich, sie sind gerade auf seiner Yacht. Er kann Kung-Fu.
Und er ist ein Ausländer.
Das hast jetzt du gesagt.
Ja, aber es ist aber so, oder? Als amerikanisches Buch, da gibt es so 2 Optionen, was der Bösewicht sein kann. Russe oder Chinese.
Das stimmt.
Es tut mir wohl leid, aber so ist es in den urvielen Geschichten, oder?
Das stimmt, ja. Ja, ist traurig, aber wahr. Es hat trotzdem wehgetan. So
ich habe es auch während ich es gesagt habe, hat es auch wehgetan. Aber ich muss.
Ja.
Das ist meine Aufgabe.
Gut, also Noemi hört sie auf jeden Fall darüber reden, wie sie diesen Giftmüllskandal aufdecken wollen und will sie überführen und spricht sie an. Und sie will dem Ganzen überhaupt nicht glauben und streitet zu einem ab, dass Robert sowas tun könnte und zum anderen, dass sie was damit zu tun hat. Mit den Worten, niemand studiert Meeresbiologie und schreibt ihre Masterarbeit über das Jagdverhalten der Kegelschnecken, dass sie damit reich wird. Hier ein Foto von Kegelschnecken.
Oh. Das mag halt wirklich sein.
Aber das war doch ihr Ziel, oder? Sie war nicht die Familie voll arm und sie haben alles auf sie
gesetzt.
Ja,
aber sie hat nicht Meeresbiologie studiert, um reich zu werden. Sie hat sich einen reichen Typen geangelt, um reich zu werden. Das ist klar zu differenzieren.
Stimmt. Wie kann ich das immer wechseln?
Auf jeden Fall überzeugt sie die beiden, dass sie von dem ganzen Plan nicht weiß und Tiago und Finn wollen sie jetzt aber davon überzeugen, dass Robert böse ist.
Oh.
Und sie will dem überhaupt nicht glauben, gibt ihnen aber ein bisschen Zeit, um das zu beweisen und verabredet sich mit ihnen am nächsten Abend, dass sie mit Beweisen kommen. Und dann erfahren wir ein bisschen so, was sie eigentlich macht auf diesem Kreuzfahrtschiff, denn in der Zwischenzeit geht sie natürlich schwimmen, sie hasst und verurteilt die anderen Reichen, die dann drauf sind.
Oh, das ist der Lebensstand, den ich, Standard, den ich haben möchte. Ich hasse diese Menschen.
Und irrsinnig viele Seiten gehen darauf zu beschreiben, was sie anhat. Und sie hat aber nur zwei Arten von Kleidung an. Zu einem riesige Pullover. Oder sie hat genau drei geschneiderte Seidenkleider, die alle Frauen aus ihrem armen Dorf geschneidert haben, damit sie den sexy Milliardärssohn verführen kann. Und während des Buches ruiniert sie alle drei Kleider.
Ach.
Aber auch gar nicht cool oder so. Sie kippt sich einfach irgendwie so Lebensmittel drüber oder...
Nicht so, dass man sich denkt, so, wow, coole Action-Szene, ist schon mal gut, dass man da das Kleid links macht, sondern so mal Rotwein draufgeschüttet.
Genau, also Blöd. Sie ruiniert einfach random alle drei Kleider. Über diesen Tag verteilt, wo sie halt nur schwimmen geht und über die anderen Leute judged.
Hat sie drei Kleider in einem Tag, meinst du, macht sie kaputt?
Nein, ich glaube über zwei Tage hinweg.
Was?
Also für das, dass diese Frau gerade noch ultra gestresst wird, weil sie jemand gefragt hat, ob sie ihn heiraten will und sie dann erfahren hat, dass, lass sie darüber reden, dass der ein super böser Bösewicht ist, chillt die ganz schön, indem sie einfach am Pool abhängt und sich ein bisschen sonnt und so.
Also sie hat eigentlich einen ziemlich nicen Tag. Über den Tag verteilt belästigen die beiden Aktivisten sie auch und versuchen sie halt die ganze Zeit zu überzeugen und also mit ihr darüber zu reden, dass Robert böse ist. Und sie will ihm aber noch immer nicht so ganz Glauben schenken.
Warum machen die zwei das? Wollen sie, dass sie hilft beim Aufdecken? Weil sonst sind die zwei auch völlig fehl gerade. Weil dann könnten sie sich eher darauf konzentrieren, da wirklich was zu ändern, anstatt der Zivilistin zu nerven, dass sie ihnen zu glauben hat.
Naja, sie ist seine Verlobte, es ist ganz klar. Eben. Wenn sie auf seine, wenn sie auf ihre Seite ziehen können, dann haben sie einen Jackpot.
Ja, ich sage ja, aber ist das ihr Ziel oder?
Nein.
Was?
Ja, eben. Ihr Ziel ist eher, dass sie die beiden nicht an den Robert verpetzt.
Na gut, okay.
Sie geben dem Robert Abendessen, er redet wieder über Bitcoins und trifft dann Tiago und Finn in einem Rettungsboot. Frage an euch, was passiert in diesem Rettungsboot? A. Sie haben einen Dreier und ganz viele Orgasmen. B. Der böse Robert kommt ihnen auf die Schliche und lässt das Rettungsboot kentern. Oder C. Sie kommen drauf, dass durch den Giftmüll der Virus entstanden ist.
Alles. Sie kommen drauf, dann haben sie eine Affäre und dann sieht der Robert das Ganze und lässt das Schiff frei.
Ich habe am Anfang gedacht, dass Robert und die zwei Aktivisten da drinnen sind im Boot. Und dann habe ich gedacht, so, die haben einen Dreier. Das ist überraschend.
aber es gefällt mir.
Aber Lindsay Lohan und die zwei sind
genau.
Im... Naja, um das Ganze zu beschleunigen, fände ich es eigentlich gut, wenn sich Robert denkt, so... Body Funsen hat so lange gebraucht zum Ja sagen und dann schneidet einfach das Seil ab und die drei fahren weg.
Nein, die drei haben einfach ein Dreier zusammen und haben sehr, sehr viel Sex in diesem Rettungsboot, was ich mir auch nicht angenehm vorstelle, in so einem Rettungsboot.
Ich weiß nicht, wie groß ist ein Rettungsboot?
Tatsächlich gar nicht so groß. Dieses Rettungsboot wird als riesig beschrieben, mit einer Kajüte und das ganze Rettungsboot ist auch von einer Plane bedeckt.
Wie sind die da? Warum sind die da drinnen? Wie ist das passiert?
Sie brauchten einfach einen Ort, der ruhig ist und wo sie niemand finden konnte.
Okay, dann sitzen sie da drinnen. Und anstatt, dass sie jetzt wirklich drüber reden, was so los ist mit, ich meine, wir haben gerade eine globale Krise und so, egal, und dann.
Genau.
Die zwei sind echt keine guten Geheimagenten. Nein.
Also, es ist sehr, sehr spannend, weil normalerweise, also wie ist das für Sie? Haben Sie das schon öfter gemacht? Sind das beides zwei offen bisexuelle Männer oder?
Das wird gar nicht so genau beschrieben. Mhm. Sie sind beste Freunde.
Oder mehr.
Und sie sind beide irrsinnig verliebt in Noemi.
Warum?
Weil sie drei Seitenkerle zerstört haben.
Liebe auf den ersten Blick.
Okay.
Ja, während dieser Liebesnacht kommt auch besonders oft ein Wording zum Einsatz, nämlich ihre Lippen waren clever und heiß.
Clever?
Clever, ja.
Schön.
Und was besonders häufig passiert ist, dass, wenn eine Person erregt ist, sich plötzlich die Augenfarbe ändert. Habt ihr das noch nie gelesen? Ich lese das gefühlt bei jedem Buch, dass dann irgendwie so die Erregung einsetzt und plötzlich wurden ihre grünen Augen grau.
Achso, ich lese immer nur so, seine Augen verdunkelten sich.
Das ist der Klassiker, aber ich lese auch total oft, dass sich dann die Augenfarbe wechselt.
Nein, nur dünkler. Weil dünkler ist sexy. Gelernt.
Ja, also sie haben dann diese heiße und clevere Liebesnacht, die gar nicht so clever ist, weil sie über nichts reden. Und am nächsten Morgen schleicht sich Noemi aufs Zimmer, geht in dieses Hotelzimmer rein, ohne zu klopfen, und hört Robert bei einem Telefonat zu. Mhm. Und bei diesem Telefonat gibt er zu, dass er die Giftmüllgeschichte tatsächlich gemacht hat und bestätigt das Ganze von den Aktivisten.
Da. Hat sie zufällig gerade ihr Diktiergerät in der Hand und hat drauf gedrückt?
Nein, aber sie hat tatsächlich mit dem Handy das aufgenommen.
Wow, urgut.
Urgut, dass du da jetzt gerade draufgekommen bist.
Ja.
Und das Smarte wäre jetzt, mit dieser Aufnahme rauszugehen, zu diesen Umweltaktivisten zu gehen und dadurch einen Beweis zu haben.
Aber darf ich raten, was passiert?
Bitte.
Sie hat gleich neben der App, wo sie Aufnahme hat, hat sie eine andere App, das ist so Soundeffekte-App. Und dann ist sie gerade fertig und sie drückt dann zufällig, sie rutscht dann ab und öffnet die App und es dauert kurz, dass es lädt, aber dann rutscht sie gleich noch einmal ab. Und dann auf einmal kommt ein Soundeffekt und sie so. Und der schaut sie so an und ist so, oh nein, okay, gut. Und ab dem Moment ist sie die Gejagte auf seiner Yacht.
1:1 so.
Ja.
Ja. Also sie drückt auf jeden Fall auf diese Sound-Effekt-App. Ein Soundeffekt, genau den du auch gemacht hast.
Oder ein Pupsgeräusch.
Das kann auch sein. Aber es ist tatsächlich, habe ich tatsächlich genommen, weil ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du dich daran erinnern, weil das ist der Soundeffekt, der kommt, bevor das Schweinchen unangenehm sagt.
Mann, ich mag das Schweinchen echt gerne. Das ist so cool irgendwie. Ja.
Sie verrät sich dadurch und Robert schnappt sie, zerrt sie ins Zimmer und sperrt sie dort ein.
Oh. Weil ein Trottel ist, hat er ihr Handy nicht weggenommen und sie schickt schnell übers Board WLAN die Nachricht an irgendwen oder speichert sie in der Cloud oder so.
Na, weil sie auch ein Trottel ist, denkt sie gar nicht dran.
Ah, sie hat...
Es gibt dann erst einmal einen seitenlangen Monolog, dass sie so enttäuscht über den Robert ist und wieder die anderen Luxusjachtgäste ihr sie nicht judged und das sind alles reiche Leute und sie ist nicht so wie die.
Also hat sie jetzt ihre Antwort, sie will ihn nicht heiraten.
Genau.
Könnte jetzt einfach rausschreien so, Robert, ich habe mich entschieden.
Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir von Anfang an gewusst, dass sie nicht will. Sonst wäre sie nicht aufs Klo gegangen.
Eigentlich wollte sie eh.
Prinzipiell ist sie ja verliebt in ihn.
Ja, prinzipiell. Und sie ist dann in diesem seitenlangen Monolog natürlich irrsinnig verzweifelt und überlegt, was sie machen könnte. Dass sie irgendwem diese Sprachnachricht schicken könnte, daran denkt sie nicht. Sondern sie denkt sich, passt, ich schaue jetzt mal auf den Balkon. Das sind 3 Stockwerke bergab. Ich probiere das irgendwie herunter zu kraxeln. Und dann wird genauestens beschrieben, wie sie quasi über das Geländer des ersten Balkons kraxelt und auf den Balkon darunter springt, dann wieder aufs Geländer kraxelt, über den Balkon darunter springt. Und es wird so genauestens beschrieben, wie sie darunter kraxelt. Und sie zerstört dabei ein Seidenkleid.
Ja, aber das ist ein okayer Grund, ein Seidenkleid zu zerstören.
Voll, das ist noch das berechtigste Seidenkleid.
Wobei, wenn sie in ihrem Zimmer eingesperrt wurde, dann hätte sie sich halt auch schnell ihren Pullover anziehen können.
Eigentlich.
Einen von ihren Oversized-Pullovern.
Sie rennt dann über das Boot und sucht Thiago und Finn, die noch immer in diesem Rettungsboot chillen.
Chillen.
Ja, ja, ja. Jetzt haben sie sich verraten.
springt dann dort aufgelöst in dieses Rettungsboot, blärt gleich einmal, schimpft wieder über die anderen Reichen, dass sie doch so viel besser wäre als sie.
Ihre scheiß Prioritäten verstehe ich überhaupt nicht. Es geht gerade so um eine Riesenkrise und lass doch die anderen Luxusjachten gestern in Ruhe. Ich meine, die musst du nicht mögen, aber es gibt gerade wirklich Wichtigeres, oder?
Ja.
Zum Beispiel, dass ihr Seidenkleid zerrissen ist. Das hat ihre ganze Gemeinde für sie genäht.
Die drei beschließen, mit dem Rettungsboot zu flüchten, lassen das eben runter und rudern zum nächsten Strand. Und dort haben sie natürlich das einzig Sinnvolle und Rationale. Sex.
Wie ist es so beschrieben?
Tatsächlich sind die Sexszenen gar nicht so schlecht beschrieben. Also sehr viel Vorspiel. Es gibt keine Verhütungsmittel. Warum auch? Aber sonst, die Sexszenen sind tatsächlich gar nicht so schlecht beschrieben.
Das ist mir nicht genau genug.
Hast du keine Lesestelle?
Nein.
Ach, schade.
Dafür habe ich mich aktiv entschieden.
Schade.
Wie die guten Sachen für sich selbst gatekeepen da.
Wahrscheinlich.
Es ist sehr langwierig beschrieben. Also es wird wirklich sehr genau darauf eingegangen, wie das Vorspiel ausschaut, wie Oralverkehr stattfindet, wer in welcher Position etc. ist.
Schon spannend eigentlich.
Ja, voll. Die zwei Männer berühren sich nie.
Ah ja, genau das habe ich irgendwie vermutet.
Ja, aha. Aber sind trotzdem so beste Freunde und Bros und gönnen sich beide so Noemi. Und es wird auch besonders oft darauf eingegangen, dass sie beste Freunde sind. Ja, und sie flüchten dann von diesem Strand und prinzipiell ist das Ende des Buches.
Was?
Aber es gibt noch einen Epilog. Es gibt noch zwei verwirrende Epiloge.
Ich liebe das, wenn man einfach irgendwo aufhört und dann random Epiloge nachschaut.
Und das ist jetzt der Teil des Buches, der nicht auf einem Kreuzfahrtschiff stattfindet. Schade. Soll ich trotzdem weiterreden?
Können wir, ich weiß. Sie laufen jetzt, also eine kleine Insel, ja, wo sie jetzt gestrandet sind, hatten sie Sex. Dann laufen sie einmal quer durch den Dschungel und auf der anderen Seite hat gerade ein Kreuzfahrtschiff angelegt, ein anderes. Und das nimmt sie mit zum Festland und deswegen gehen sie auf das drauf. Und der Rest der Geschichte spielt auf diesem anderen Kreuzfahrtschiff. Das ist übrigens die Harmony of the Seas. Das ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Jetzt nicht mehr, aber laut meinem letzten Wissensstand schon. Segelt unter der Flagge von Panama. Es war ein deutsches Schiff. Das ist voll den coolen Kapitän, der fährt mit seinem Segway auf der Brücke herum. Es gibt 4 Einkaufscenter und einen großen Dschungel auf dem Schiff.
Ja, also das ist jetzt der Ort für unsere Epiloge. Bitte.
Ja, gut. Boah, ich muss sagen, dieser Epiloge, der zweite Epilog funktioniert gar nicht auf diesem Schiff, aber ich probiere es. Der erste Epilog findet 3 Monate später statt. Mhm. Robert und so und dieser Giftmüll und dass sie das aufdecken könnten, kommt nie wieder zu Wort. Sie sind zu dritt im Bett und reden darüber, wie es weitergehen kann. Beide Männer sind irrsinnig verliebt in sie, aber sie merken ein bisschen, dass Thiago irgendwie weiter diese aktivistische Tätigkeit betreiben will und das aber nicht geht, weil er sich jetzt um sie kümmern muss und das findet er irrsinnig furchtbar und er kämpft mit sich selber und weiß nicht, was er tun soll.
Wo ist der Widerspruch?
Ich habe eine Idee. Okay, also die reden so übereinander und die sind ja gerade noch immer auf seinem Kreuzfahrtschiff und auch da ist ein Bösewicht drauf und der hat in eines der Pools auch Giftmüll gekippt. Und die drei stehen jetzt auf, gehen spazieren, um dieses Gespräch fortzusetzen und dann fallen sie in diesen Whirlpool mit dem Giftmüll. Und der kontaminiert sie und dann sind sie so Giftmüll-Superheldinnen und dann stellt sich die Frage gar nicht, weil die können jetzt so fliegen und mit ihrer Fingerenergie so Müll aus dem Gewässer ziehen und sind so quasi magnetisch für Plastik und so können sie die Ozeane reinigen. Und die sind jetzt einfach so ein Superhelden-Trio für den Umweltschutz. Und eigentlich bleiben sie halt auch einfach ein ganz, ganz cutes Polycouple.
Klingt ein bisschen wie bei so einer English-Listening mit so einem Superhelden, die dann die Erde retten.
Aber es wäre so ein English-Listening, wo ich mir denken würde, so bei den Fragen so, habe ich das wirklich richtig verstanden? Aber ich bin auch stark für die Ines ihr Ende, weil wir brauchen auch in der Superheldenwelt ein bisschen mehr queere Repräsentation und nicht immer nur heterosexuelle Menschen, sondern jetzt auch ein starkes bisexuelles Paar, auch wenn sie sich nie berühren und eigentlich Bros sind.
Du sagst, nicht nur heterosexuelle Menschen, aber bei Superhelden ist es schon großteils einfach heterosexuelle Männer.
Ja.
Ja, mir gefällt das Ende auch sehr gut. Und das hat vor allem sehr viel mehr mit Aktivismus zu tun als der zweite Epilog. Weil dort gründen sie einfach irgendwie ein meeresbiologisches Forschungszentrum und haben ein glückliches, erfülltes Leben als Thruple. Aber sie sind weiterhin nur Bros und leben glücklich bis ans Ende ihres Lebens. Und irgendwie erklären sie das dann auch so ein bisschen den Eltern, die ja weiterhin einfach auf diese finanzielle Ehe gehofft haben. Mhm. Und die Mutter versteht es dann eben eh irgendwie so ein bisschen und sagt so, ja, Hauptsache, du bist glücklich. Mhm. Und bezieht sich auch einfach dann öfter darauf, Hauptsache, du bist glücklich und sie haben Sixpacks. Weil gut, dass sie heiß sind, das ist relevant.
Stell dir vor, das sind die Kriterien deiner Mutter. Entweder er ist heiß oder reich.
Ja. Wobei man sagen muss, Robert wäre heiß und reich gewesen.
Ja.
Und dieses meeresbiologische Forschungszentrum errichten sie am trockensten Ort der Welt, weil dort, das ist so die Begründung, dort verstehen die Menschen, was es heißt, kein Wasser zu haben.
Wie forschen sie da? Entschuldigung, die können nur an Fremddaten forschen, erheben können sie keine in der Wüste.
Absolut.
Habe ich gesagt, dass der Epilog aufschlussreich und realistisch ist.
Aber du hast recht, das ergibt wirklich keinen Sinn, wenn das auf einem Kreuzfahrtschiff ist. Außer, das ist so die Wüste. Und da haben sie ein ausrangiertes Kreuzfahrtschiff, was ja voll gut ist, weil das so viel Müll, ja. Und das haben sie dann gekauft. Mit ihren Superkräften haben sie es gestohlen eher. Und dann mit ihrer Superpower haben sie das dann so hingebracht. Und in der Wüste steht dieses Kreuzfahrtschiff jetzt. Und das haben sie umgebaut zu einem mega coolen, extrem großen Forschungszentrum.
Mhm.
Das einzig Unpraktische ist, dass es immer ein bisschen schief ist. Und da sie viel an Wasser forschen, rinnt immer alles aus. Ja, aber daran arbeiten sie noch. Das ist das für die Fortsetzung.
Sehr cute. Es gibt relativ viele Bewertungen für dieses Buch, also so 230. Glaubt ihr, wie sind diese Kundenrezensionen bewertet?
4,3.
Ja.
Woher?
Ich weiß nicht, war ein Bauchgefühl.
Bist du da, Bert?
4,3 von 5.
Ja.
Im Schnitt.
Ja. Sehr gut.
Entschuldigung, dass ich das jetzt so spot on.
Ich habe einen Snack für euch.
Es ist Wasser.
Also es wäre ein viel einfacherer Snack gewesen.
Es ist kein Wasser.
Es ist kein Wasser. Der Snack heißt True Love und ich habe mir vorgestellt, dass dieses Kreuzfahrtschiff bei Äthiopien vorbeischaut. Und es ist tatsächlich ein äthiopischer Sweet and Spicy Snack, den meine Freundin dieses Wochenende mitgenommen hat. Und ich finde, es schaut so toll aus.
Aber kurz, ist Äthiopien überhaupt am Meer? Ich bin nicht ganz sicher. Wahrscheinlich eh, ich kenne mich gar nicht aus. Geografie war noch nie so meins.
Das war eine hervorragende Frage.
Oh, es schaut aber voll cool aus. Es riecht spannend.
Äthiopien hat keinen Meereszugang.
Wenn es keinen Meereszugang gibt, wird sich da irgendwo eine trockene Stelle finden lassen und dort haben sie das Meeresbiologie-Kreuzzentrum irgendwie hingebaut.
Mhm. Hm? Urgut.
Also irgendwo in Zentralafrika.
Oh, es ist spicy.
Voll.
Und doch irgendwie schokoladig. Ist irgendwie toll. Ja, das war ein spannendes Buch. Dankeschön.
Bitte. Für mich war es auch spannend.
Aber sie sind nur Freunde.
Ja, sicher. Nur Homo.
Beste Freunde. Aber ich meine, das ist ja eigentlich gar nicht so Naja, irgendwie schon.
Nein, das ist so oft sagen, ist urlustig. Sie können einfach nur Freunde sein und dann sind sie nur Freunde und okay, dann ist halt so deren Beziehungstyp, aber dass es dauernd vorkommt, wir sind nur Freunde, macht es irgendwie so viel lustig.
Weil es dieses klassische No-Homo einfach wieder gibt, gell?
Ja.
Mhm. Ich meine, theoretisch könnten sie auch die Couple-Konstellation einfach haben, dass sie beide individuell mit ihr zusammen sind, wenn sie nichts miteinander anfangen können, aber dann haben sie doch ihre Dreier mit ihr gemeinsam und das ist dann schon irgendwie intensiver als jetzt, wo man sagt, das ist eine Dreiecksbeziehung mit, wo sie zwei romantische Partner haben, aber sie jeweils nur einen Bezug.
Vielleicht leben sie einfach eine Lüge.
Ja, und wir erfahren jetzt nicht, was mit dem Robert passiert am Schluss.
Nein, ich glaube, der Robert kommt einfach davon. Ich glaube, sie haben diese Sprache noch nicht vergessen.
Und auch mit dem Virus.
Da wird auch nicht, dieses Buch heißt Lockdown Love Sydney.
Ja.
Der Lockdown wird ein bisschen angeschnitten. Mhm. Love, okay, ja, das lassen wir einreden. Und Sydney, sie ist Australierin.
Ja.
Mehr kommt da nicht vor.
Aber sie ist ja gar nicht aus Sydney.
Eh nicht. Sie ist nur Australierin.
Ich bin schon ganz verwirrt. Ganz viele Sachen in diesem Buch. Wieso hat es so gute Bewertungen?
Keine Ahnung. Also die Rezensionen waren auch immer so, bah, so unglaublich. Ich habe mir das richtig fallen lassen können. Das ist so eine mitreißende Geschichte. Urgroßartig. Ich liebe die Charaktere. Und ich habe die Rezensionen so gelesen. Ich dachte so, habe ich das falsche Buch gelesen?
Es geht mir oft so. Auch so, keine Ahnung, bei Gnome in Your Home jetzt beispielsweise. Da waren wir auch beide, alle so, okay, das hört sich absolut furchtbar an, dieser Typ. Und dann so, ich liebe, wie sich ihre Charaktere perfekt ergänzen und solche Sachen schreiben sie. Und ich bin so, er ist ein übergriffiger Stalker-Gnome. Are we sure? Naja, gut. Das war es dann auch von meiner Seite, denke ich. Ich glaube, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Aber wir haben theoretisch gar kein Review gemacht.
Mhm. Habt ihr Kategorien für mich?
Ja, natürlich.
Inhalt.
8 von 10, weil irgendwie so ein aktivistischer Hintergedanke da war, der ganz cool war. Es hat mich unterhalten. Es ist viel passiert und ich war die ganze Zeit hooked.
Kreuzfahrtschiff-Content.
Eine 3 von 10, weil sie lebt voll dieses Kreuzfahrt-Life, aber lästert dann die ganze Zeit darüber und es wird eigentlich nicht kritisch hinterfragt, warum sie da drauf ist und warum sie diese Kreuzfahrt machen.
Eltern-Tochter-Beziehung.
5 von 10. Auf der einen Seite, weil sie 3 Kleider genäht haben, also die Mutter mit ihrer Community.
Und wofür sind die anderen 2 Punkte?
Dass sie die Universität finanziert haben, obwohl sie eigentlich keine finanziellen Ressourcen hatten.
Okay, und wo hast du die Punkte abgezogen, dass sie ihr die ganze Zeit einreden, dass sie reich heiraten
müssen? Ja, das sind die abgezogenen 5 Punkte.
Ich verstehe, dass man da insgesamt auf einem neutralen Grund, also 5 von 10 landet.
Sind sie großartige Eltern?
Nein.
Sicher nicht.
Aber es könnte definitiv auch schlimmer sein.
6 von 10 Quantität.
7 von 10.
Qualität?
6 von 10. Ich hätte doch was vorlesen sollen.
Ja, schon.
Ja, 6 von 10 okay. Vorlesen ist immer ein Banger. Überraschungsmomente? Oder?
10 von 10. So viele.
Alternative Superheldenende?
9 von 10.
Okay.
Stabil.
Ja,
danke dir für deine Präsentation.
Sehr gerne.
Und auf ein baldiges.
Baba.
Baba.
Wenn euch unser Podcast gefällt, dann gibt es alle Folgen weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übrigens sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst.
Und wenn ihr vielleicht selber mal eine Folge vorstellen wollt, dann meldet euch gerne über Instagram. Wir heißen dort Schundromanschmückern.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Schundromanschmückern, ein Podcast von den Kuchenkatzerl.
Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.